Herzlich willkommen zu unserem Bibelabend Jona Kapitel 1. Der unwillige Evangelist. Gott hat etwas vor. Gott will die Stadt Ninive retten. Gott will, dass die Leute in Ninive überleben. Aber dazu müssen sie sich ändern. Sie müssen sich vom Bösen abwenden und aufhören, sich mit ihrem Lebensstil ihr eigenes Grab zu schaufeln. Kurz, Ninive muss Buße tun. Ninive ist nämlich eine gottlose Stadt. So wird sie uns in der Bibel vorgestellt. Allein ihr Name verbreitete viele Jahre Angst und Schrecken. Ninive, die Hauptstadt der Großmacht Assyrien, die ihre Nachbarvölker unterjocht. Eine Stadt vergleichbar mit Sodom und Gomorra, voller Bosheit und Fremdenhass. Doch Gott will diese Stadt Ninive eben gerade nicht mit Feuer und Schwefel zerstören, sondern begnadigen. Ninive soll eine neue Chance bekommen und gerettet werden. Dazu muss Gott jemanden hinschicken, einen Propheten, einen Mann Gottes, der den Menschen in der Großstadt Ninive den Spiegel vorhält. Dafür sucht Gott sich Jona aus, einen Mann aus Israel, aus Gottes eigenem Volk. Jona, der Sohn Amittais, lebte und wirkte zur Zeit des Königs Jerobeam in Israel. Das war ungefähr 750 Jahre vor Christus. Jona war aber kein typischer Gerichtsprediger, sondern einer, der neben dem Gericht auch das gnädige und barmherzige Handeln Gottes in Aussicht stellte. Wenn ihr hört und umkehrt, dann wird euch gnädig sein, Gott wird euch gnädig sein. Jona war also ein Evangelist im wahrsten Sinne des Wortes. Einer, der letztlich eine gute und frohe Botschaft, eben ein Evangelium, zu verkündigen hatte. Jona wusste nur zu gut, wie gnädig Gott in seinem Wesen ist und dass er nicht den Tod des Sünders liebt, sondern will, dass er umkehre. So wie es vor Jona schon der Prophet Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11, im Namen Gottes verkündigt hatte. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Doch nun soll Jona nicht zu seinem Volk Israel reden, sondern die Menschen im fernen Ninive, der Hauptstadt Assyriens, zu den Feinden Israels. Wir lesen Jona Kapitel 1. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. So die ersten zwei Verse. Wir lesen hier nicht, wie Jona genau die Stimme Gottes vernommen hat. Jedenfalls hat er sie gehört, und zwar so deutlich und so dringlich, dass er darüber in Panik gerät. Mache dich auf, sagt Gott. Und Jona macht sich auf. Aber nicht in Richtung Nordosten, in Richtung Ninive, sondern in die Gegenrichtung. Er will am besten bis nach Tarsis, so lautet sein Fluchtplan. Tarsis, das lag in Südspanien und galt damals als das westliche Ende der Welt. Jona will offenbar weit weg von Ninive, weit weg von Gottes Auftrag. Jona ist ein unwilliger Evangelist. Wir lesen weiter. Jona macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. An dieser Stelle will ich euch mal ganz persönlich fragen: Hast du auch schon mal einen konkreten Auftrag von Gott bekommen? Wie war das? Was hast du getan? Warum flieht Jona vor seinem Auftrag? Was könnten seine Gründe sein? Und welche Gründe halten uns davor ab, Gottes Auftrag an uns auszuführen? Jona hat es eilig, er hetzt sich ab. Auf der Flucht vor Gott führt der Weg immer weiter nach unten. Zuerst hinunter nach Jaffo, dann runter zum Hafen, dann noch weiter runter ins Schiff und ganz nach unten in den Laderaum, ins Dunkle, wo der Himmel nicht hinschaut. Jona hat wohl auch einfach nur Angst. Der Auftrag Gottes ist ihm zu groß, die Reise zu lang und sinnlos. Wer wird denn schon in Ninive auf einen Israeliten hören? Wer glaubt denn so etwas, dass die Leute im gottlosen Ninive sich von Gott ansprechen lassen? Wer glaubt denn ernsthaft, dass auf der Achse des Bösen das Gute sich durchsetzt? Wer glaubt denn wirklich, dass die Herzen der Spötter weich werden? Dass die Hardliner dieser Welt sich bekehren und die Söhne der Ölscheichs, die heute hier dort leben, Gottes Gebote lernen? Da würde ja der Weltfrieden ausbrechen. Das ist alles jenseits von Jonas Vorstellungskraft. Aber Gott, der glaubt daran. Gott glaubt an die Umkehr der Leute von Ninive. Gott glaubt auch an Jona. Ja, wirklich. Man könnte das ja durchaus bezweifeln, dass Jona für diesen Auftrag überhaupt geeignet ist. Vor Gottes Auftrag weglaufen, das ist doch feige und kleingläubig. Für einen Propheten geht das doch gar nicht. Und überhaupt, als ob man vor Gott einfach weglaufen könnte, hatten Jona Psalm 139 nicht gelesen? Da bezeugt doch der König David, dass wir vor Gott niemals fliehen können. Ich lese uns Psalm 139, ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest auch du mich dort nicht loslassen. Jona versucht es aber trotzdem. Er will sich im äußersten Westen vor Gott verstecken. Da muss man sich doch die Frage stellen, warum Gott Jona überhaupt zum Propheten berufen hat. Hat er vielleicht einen schlechten Griff getan? Wenn das Personal sich als ungeeignet erweist, dann wirft das aber auch ein schlechtes Licht auf den Personalchef. Vielleicht geht es Gott ja genauso wie Konrad Adenauer. Die Älteren erinnern sich vielleicht, der erste Kanzler der Bundesrepublik nach dem Krieg. Der wurde oft für seine Personalentscheidungen kritisiert. Wen haben Sie sich denn da schon wieder ins Kabinett geholt? Sagte man. Dann pflegte Adenauer zu sagen, ich muss mit den Menschen arbeiten, die da sind. Andere gibt's nicht. Vielleicht ist genau das ja Gottes Problem. Er muss mit den Menschen auskommen, die da sind. Andere gibt es nicht. Und deshalb gibt Gott seinen unwilligen Evangelisten Jona nicht einfach auf. Er geht ihm nach. Wir lesen, wie es mit Jona weiterging. Vers 4. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen. Er hatte sich hingelegt und schlief fest. Die Schiffsbesatzung ist eine international zusammengewürfelte Mannschaft. Die Matrosen kommen aus aller Herren Länder. Sie gehören verschiedensten Religionen an. Jeder glaubt, wenn überhaupt, dann an einen anderen Gott. So können wir es da in der Bibel nachlesen. So was gibt es also nicht erst seit heute. Das ist schon in dieser Erzählung so, die ja rund 2800 Jahre alt ist. Das Schiff, auf dem Jona unterwegs ist, mag klein sein, aber es ist eine globalisierte Welt im Kleinformat. Was wäre das für eine Möglichkeit zum Zeugnis und zum Glaubensaufruf für den Berufsevangelisten? Da rennt Jona vor dem Verkündigungsauftrag in Ninive weg. Ja, man könnte sagen, er kündigt seinen Job. Doch Gott nimmt diese Kündigung gar nicht an. Im Gegenteil. Gott verschafft ihm auf seiner Flucht eine neue, eine perfekte Gelegenheit, um von seinem Gott zu reden und für die ganze Mannschaft im Boot bei Gott um Hilfe zu bitten. Ich stelle mir vor, wie diese rauen Seemänner Jona regelrecht zu Füßen lagen, wie sie ihre ganze Hoffnung auf ihn setzten. Doch Jona verweigert seinen Job. Er will nicht mehr beten. Jona bleibt stumm und versteckt sich unten im Schiff. Und wir heute? Nehmen wir die Not der Welt um uns herum wahr, auch als Auftrag und als Chance, von unserem Gott zu reden, gerade jetzt? Oder machen wir es so wie Jona und bleiben stumm und tauchen ab? Als trotz allem Schreien und Flehen der Sturm nicht nachlässt, erinnert sich der Kapitän an diesen komischen Passagier, der doch in Jaffo zugestiegen ist und jetzt irgendwo im Bauch des Schiffes liegen muss. Wir lesen weiter, Vers 6 bis 8. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander: Schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede: Komm, sag uns, warum es dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Soweit der Text. Der Kapitän weckt also Jona auf: Hoch mit dir! Ruf zu deinem Gott, so wie wir zu unseren Göttern. Vielleicht kann ja dein Gott uns helfen und wir gehen nicht zugrunde. Das ist ganz pragmatisch gedacht. Aber denken so nicht viele Leute bis heute? Vor wenigen Wochen hat das neue Schuljahr begonnen, mit vielen Einschulungsgottesdiensten. Die Erstklässler kommen dann mit ihrer ganzen Familie. Viele waren vielleicht seit der Taufe ihrer Kinder nicht mehr in der Kirche. Doch jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Mit dem Lernen in der Schule werden die Zukunftschancen der nächsten Generation verteilt. Und da kommen doch alle gern wieder in die Kirche. Gläubige und Ungläubige. Nach dem Motto, vielleicht hilft es ja. Schaden kann so ein Segensgebet ja sicher nicht. Aber in der Jona-Geschichte, auf dem Schiff im Sturm, da hilft alles Beten erstmal nichts. Das ganze Beten zu all den verschiedenen Göttern zeigt keinen Effekt. Der Sturm tobt weiter. Da haben die Matrosen eine neue Idee. Sie werfen das los. Einer muss doch schuld sein an dem Unwetter. Und wer ist es? Auf wen sind die Götter denn wütend? Auch das kennt man irgendwie. Es ist das vormoderne Weltbild. Wenn die Natur aus dem Ruder läuft, wenn es Dürre gab oder Überschwemmungen, oder wie jetzt eine Pandemie, dann kann man auch eine ganze neue Hinwendung zu Gott erleben. Auch das war schon immer so. Als im Mittelalter die Pest kam, da liefen sogenannte Flagellanten durch die Straßen. Das waren Angehörige religiöser Bruderschaften, die durch Selbstgeißelung die Sündenvergebung erreichen wollten. Menschen peitschten sich selber aus, kasteiten sich, taten Buße, um Gottes Zorn zu stillen und die Pest abzuwenden. Und hier die Seemänner? Sie versuchen verzweifelt nach dem einen Gott, der ihnen jetzt noch helfen kann. Der Einzige, der diesen Gott, der jetzt helfen kann, persönlich kennt und das Beten zu ihm gelernt hat, der bringt aber hier den Mund nicht auf. Jona. Erst als er unter Druck gesetzt und zur Rede gestellt wird, gibt er eine Erklärung ab. Wir lesen weiter Verse 9 bis 16. Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmen sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird er sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen, aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und schworen, auch in Zukunft auf ihn zu hören. So endet Kapitel 1. Die Seemänner löchern Jona mit ihren Fragen. Jetzt sag uns gefälligst, warum wir in diesem Schlamassel sitzen. Was machst du überhaupt beruflich? Wo kommst du her? Aus welchem Land stammst du? Was ist deine Religion? Wenn man so will, ist das hier ein interreligiöses Gespräch. Und am Ende glaubt nicht nur Jona an seinen Gott, die Seeleute glauben nun auch an Jonas Gott. Sie beten zu ihm. Sie fürchten ihn. Sie feiern sogar Gottesdienste für ihn. Sie bringen Opfer dar. Offensichtlich hat Jona, ohne es zu wissen, vielleicht sogar ohne es zu wollen, eine Missionspredigt gehalten, die alle überzeugt hat. Ich habe mich gefragt, was hat er denn gemacht? Wie spricht Jona eigentlich über seinen Gott? Was erzählt er den Leuten, diesen Heiden da auf dem Schiff? Mir ist dabei aufgefallen, dass Jona es offenbar ganz anders macht, als es in vielen unserer Gemeinden üblich ist. 4 Dinge sind mir aufgefallen. Das erste, Jona will überhaupt niemanden bekehren. Dass die Matrosen von seinem Gott so beeindruckt sind und ihn am Ende im Gebet anrufen, ist hier doch eher völlig unbeabsichtigter Nebeneffekt. Ein zweites, was mir auffällt, Jona nennt seinen Gott beim Namen. Ja, der Gott der Bibel hat einen Namen. Die Götter sind doch nicht alle gleich. Jona sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn. Jonas Gott ist der Herr. Herr mit Großbuchstaben geschrieben in der Luther-Übersetzung. So schreibt Martin Luther es in seiner Übersetzung, immer wenn vom hebräischen Gott Yahweh die Rede ist. In der hebräischen Bibel lesen wir dann die Großbuchstaben J-H-W-H. Die Hebräer sagten Adonai, mein Herr. Und immer wo sie Herr sagen, steht in der Bibel diese 4 Großbuchstaben, Yahweh. Yahweh, so heißt der Gott der Bibel. Das ist der heilige Name des Gottes Israels. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und der Gott von Jona, der Vater von Jesus und unser Gott. Er hat einen Namen. Er hat sich uns bezeugt. Ich bin, der ich bin. Wer einen Namen hat, der ist einzigartig. Der hat auch einen ganz eigenen Charakter. Der Gott, der Yahweh heißt, der hat sich schon den hebräischen Sklaven vorgestellt. Er hat sie aus der Sklaverei in Ägypten gerettet. Er hat ein Ohr für die Elenden, er hört ihr Schreien. Dieser Gott Yahweh hat ein Auge für die Not der kleinen Leute. So ist beileibe nicht jeder Gott. Dann noch ein drittes. Jona bekennt sich zu diesem Gott und er stellt ihn als den Gott vor, der auch das Leben der Seeleute jetzt in der Hand hat. Jona sagt, der Herr, der Gott, an den ich glaube, ist der Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Mit anderen Worten sagt er hier, den Gott, an den ich glaube, der könnte jetzt schon helfen, Ja, der steckt hinter all dem, was wir gerade erleben. Und diese Botschaft schlägt ein wie eine Bombe. Wenn Jonas Gott das Meer gemacht hat, ja, dann hat er auch die Macht über Wind und Wellen. Dann ist er es, der den Sturm geschickt hat. Dann droht er, sie jetzt alle zu verschlingen. Sie spüren hautnah, dass dieser Gott der Bibel sie einfach jetzt in der Hand hat. Und dass dieser Gott der Bibel nicht einfach nur lieb und harmlos ist, sondern ja im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön aufbrausend werden kann. Wer es mit diesem Gott zu tun bekommt, für den wird es ungemütlich. Jonas Gott ist Herr über die Natur und alle Elemente. In den Stürmen des Lebens, da kommt uns dieser Gott entgegen. Und nur deshalb lassen sich die Seeleute auf ihn ein. Denn sie erleben gerade, was in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 31 steht. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber jetzt kommt das Vierte. Und das ist der Knackpunkt. Wenn wir vom gewaltigen, strafenden Gott erzählen, dann gilt die Strafe in der Regel immer den anderen. Denen da draußen, die nicht glauben. Den Heiden, den Unfrommen, denen aus den anderen Religionen. Aber hier bei Jona, da ist es genau umgekehrt. Jona bekennt sich selbst für schuldig. Dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen, sagt er. Mit anderen Worten, auf mich hat es mein Gott abgesehen. Ich habe Gottes Zorn ausgelöst. Ich habe die Strafe verdient. Und tut mir echt leid, dass ich euch da jetzt mit hineingezogen habe. Das stellt jede Missionspredigt heute auf den Kopf. Gewiss, Jona macht seinen Gott ganz groß. Er hat Himmel und Erde gemacht. Aber er gibt auch zu, ich werde meinem Gott gerade überhaupt nicht gerecht. Wenn es stimmt, was Jona glaubt, dann kann er seinem Gott nicht weglaufen. Und dass er hier auf diesem Schiff sich befindet, zeigt nur, dass er gerade nicht mehr lebt, was er doch eigentlich glaubt. Was für ein Prophet. Was für ein ehrlicher Mann. Was für ein unwilliger, aber doch tief ehrlicher Evangelist. Ein großer Gott und ein kleiner Glaube. Das ist immer eine gute Kombination. Aber gerade das überzeugt die Seeleute. Man hätte ja denken können, diese Seeleute, die brauchen eine ganz andere Ansprache. Aber sie werden jetzt überzeugt von dem, was Jona redet. Weil es den Sturm erklärt, weil es die ganze Not und Lebensgefahr plausibel macht, ohne dabei die Hoffnung zu nehmen. Diese Erzählung hält aber auch uns den Spiegel vor, auch mir. Sie wird mir zum Gleichnis. Sind wir als Christen denn nicht oft genauso wie Jona? Wir sitzen mit alle in einem Boot, mit den Muslimen und Hindus und allen anderen, mit Gläubigen und Ungläubigen. Nur, dass unser Boot viel größer ist. Es ist der ganze Planet. Und der ist in Schieflage geraten, wie damals das Schiff. Nicht nur Wind und Wellen spielen verrückt, die ganze Atmosphäre tut es. Und jetzt müssten wir mit Jona sagen, wir wissen, dass dieser schwere Sturm unsertwegen über euch gekommen ist. Die ganze Krise. Wir im christlichen Abendland, wir haben doch angefangen mit der Kohle und dem Erdgas. Wir haben sie verfeuert und die Feuer als Fortschritt gefeiert. Wir haben das Automobil erfunden, auch mit seinem Durst nach Öl. Wir haben das Öl aus der Erde gepumpt und den Arabern bis heute viel Geld dafür bezahlt, ohne vielleicht nachzufragen, was sie mit diesem Geld machen. Wir haben es aller Welt vorgelebt und verkündigt, wie super doch unser Lebensstil ist. Und jetzt kommt unser gemeinsames Boot in schwere Not. Wind und Wellen werden immer schlimmer. Das Klima spielt verrückt. Unsere Kinder und Enkel stehen gegen uns auf und fordern zu Recht ein Leben für ihre Zukunft. Und wir sitzen da wie Jona. Wir glauben an den Herrn des Himmels, der Meer und Land und die Luft geschaffen hat und die ganze Erdatmosphäre. Und müssen vor aller Welt gestehen, Wir wissen, dass dieser schwere Sturm unseretwegen über diese Welt gekommen ist. Jona, in unserem Text jedenfalls, hat sich ganz ehrlich zu dieser Schuld bekannt. Er hat sich zu seinem Gott bekannt und zu seinem Ungehorsam gegen diesen Gott. Jona hat Demut gezeigt mitten im Sturm, mit den anderen im Boot. Und Gott reagiert. Das Meer wurde still und tobte nicht mehr. Und am Ende sind alle am Leben. Keiner ist umgekommen. Und eine ganze Schiffsbesatzung ist zum Glauben an Gott gekommen. Damit hat Gott sein erstes Etappenziel erreicht, mit Jona und mit diesen anderen im Boot. Jona muss mitmachen, wenn Gott diese Welt rettet, ob er will oder nicht. Gottes Volk muss doch dabei sein, wenn Gott seine Heilsgeschichte schreibt. Und weil Jona nicht nach Ninive will, dann schreibt Gott seine Heilsgeschichte eben dort auf dem Schiff mit den Seeleuten aus aller Welt. Gott schreibt seine Heilsgeschichte mitten im Versagen seines Evangelisten. Gott kommt zum Ziel mit und trotz Jona. Denn ohne seinen Propheten will er es nicht. Und Gott will seine Heilsgeschichte auch nicht ohne uns hier in Neckartenzlingen schreiben. Auch wenn wir so kleingläubig sind wie Jona, so angstbesetzt oder bequem oder ohne große Vision. Selbst mit denen, die wie ich immer wieder vor den kleinen und großen Aufgaben Gottes fliehen. Gott hält das nicht davon ab, mit uns seine Heilsgeschichte weiterzuschreiben. Vielleicht hat Gott ja auch noch Größeres vor, mit uns, mit dieser kleinen Gemeinde hier am Ort. Vielleicht will er unserem Dorf nochmal so richtig neues Leben einhauchen. Vielleicht ist die Wende schon näher, als wir ahnen. Die Umkehr zum Leben, die Hinwendung zu Gott. Auch wenn wir das bezweifeln und an unserem Unvermögen gerade verzagen. Mit Jona hat Gott es damals hingekriegt. Und er kann und will es auch mit uns heute. Egal wie alt wir sind, egal wie wenige wir sind. Gott hat mit jeder Gemeinde und deshalb auch mit unserer Gemeinde in dieser Welt Großes vor. Er hat keinen Plan B. Er will uns gebrauchen, um diese Welt zu retten. Die Frage ist nur, wie schwer wir es Gott dabei machen und was er bei uns alles in Bewegung setzen muss, um uns wieder auf seinen richtigen Weg zu bringen. Was er bei Jona in Bewegung setzen musste, darüber lesen wir in 2 Wochen, in Kapitel 2.